denke, also bin ich. Das hat René Descartes, französischer Philosoph der Aufklärung, erst gedacht und dann mit der Hand aufgeschrieben. Der Drucker hat es später dann in Blei gesetzt. Eines der einflussreichsten Bücher europäischer Philosophiegeschichte, die Pensées, die Gedanken. Man merkt diesem Werk an, wie schwer es Descartes war, die Gedanken zu denken, zu sortieren und aufzuschreiben, mit der Hand natürlich. Schreibmaschinen gab es im 17. Jahrhundert nicht, auch keine Diktiergeräte oder Laptops, das war ein Scherz. Es ist ein Gedankenspiel. Hätte Descartes eine Schreibmaschine besessen, hätte er da andere Worte geschrieben, hätte er anders gedacht? Der geheime Rat Goethe schrieb Jahrzehnte an seinem Werk Faust. Wir sind jetzt bereits im 18., 19. Jahrhundert. Immer wieder handschriftliche Veränderungen, wenn dem Rat Goethe ein besserer Reim einfiel. Immer weitere Abschriften seiner Texte von einem Sekretär, Eckermann hieß er. Und dann ab zum Drucker und dann weitere Veränderungen. Noch heute studieren Germanisten die handschriftlichen Verse Goethes und bringen Veränderungen am Text an. Mit einer Schreibmaschine wäre das nicht passiert. In der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft geht es heute nicht um Philosophie und textkritische Ausgaben von Goethes Faust, sondern um etwas, was später kam und die Wirtschaft und die Gesellschaft revolutionär veränderte, die Schreibmaschine. Ich bin Frank Wahrlich. Die Schreibmaschine ist so etwas wie die manuelle Dampfmaschine des späten 19. Jahrhunderts, ein Kommunikationsmotor auch des beginnenden 20. Jahrhunderts. Schreibmaschinen, das steht für Fortschritt und Befreiung. Das sind technische Wunderwerke. Mit diesen Maschinen befasst sich der Schweizer Raphael Störchli. Er ist Gründer des Unternehmens Schreibmaschinenkult in Laufer Ulwiesen in der Schweiz. Herr Störchli, was macht die Schreibmaschine für Sie zu einem Kultobjekt oder zum Kult?
Ja, mit der Schreibmaschine wurde das Schreiben, das, ich sage jetzt mal so bis etwa im 19. Jahrhundert, eher so einer Elite vorbehalten war, breit. Es kam zu den Menschen. Also die Schreibmaschine hat das Schreiben, das individuelle Schreiben zu den Menschen gebracht und möglich gemacht. Das würde ich vielleicht mal so formulieren.
Schreibmaschinenkult, das ist ja kein gewöhnlicher Kult. Wie sind Sie, wahrscheinlich auch aus Liebe zur Schreibmaschine, denn zur Unternehmungsgründung gekommen? Was macht dieses Unternehmen? Da ist doch sicher auch die Idee dabei, das könnte etwas werden, das mit der Schreibmaschine. Da gibt es womöglich eine Nachfrage. Da mache ich jetzt was draus. Wie ist es zum Schreibmaschinenkultunternehmen gekommen?
Das hat seinen Ursprung in meinem ursprünglich erlernten Beruf. Ich bin Jahrgang 1965 und habe dann 1980 die Ausbildung oder die Lehre zum Schreibmaschinenmechaniker absolviert. Das gab es da mal wirklich. Also früher war fast in jedem Dorf gab es einen Büromaschinenmechaniker, weil die Schreibmaschine, die stand ja nicht nur im Privaten, die standen vor allem in jedem Büro und so weiter. Und da gab es wirklich diesen Schreibmaschinenmechaniker, der dann diese Maschine gereinigt, in Schwung gehalten, repariert hat. Und ich konnte diesen Beruf eigentlich nur kurz ausüben, weil genau da der Wandel vom mechanischen ins digitale Schreiben begonnen hatte. Und jetzt, so mit 60, habe ich gedacht, hey, irgendwie fasziniert mich das. Und so im Sinne eines Vor-Senior-Projekts oder Pre-Senior-Projekts einfach den Mut gefasst und gesagt, ich möchte das irgendwie wieder breit machen. Ich möchte, dass dieses Erbe, diese Geschichte der Schreibmaschine nicht vergessen geht, das so der Hintergrund.
Wie machen Sie das, dass diese Geschichte, diese Kultur des Schreibmaschinenschreibens und die Kultur der Schreibmaschine nicht vergessen wird?
Das ist einerseits ganz praktisch. Also ich habe ja diese Kenntnisse und ich sage mal auch das Know-how, dass ich solche Maschinen warten kann. Ich kann sie reparieren, ich kann sie instand stellen und ich merke, das ist eine größere Nachfrage, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass ich diese Maschine, die ja für die Wirtschaft, für die Menschen, für die Gesellschaft, wie gesagt, das Schreiben breit gemacht hat, irgendwo auch diese Geschichte bespielen möchte und auch einer jüngeren Generation auch vermitteln möchte, hey, da gab es mal vor den Computers, da gab es vor den Smartphones, da gab es vor KI irgend schon mal so eine Maschine und das ist irgendwo der Anfahrtsweg zu dem, was wir heute Schreiben nennen und das irgendwo vor allem einer jüngeren Generation sichtbar machen, ihnen das auch vermitteln und dass sie nicht vergessen, wo sie herkommen. Das ist mitunter auch ein Thema von Schreibmaschinenkult, also Seminare und Workshops oder Projektwochen bei Schulen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie reagieren die Schüler darauf, wenn die anstelle ihres Laptops oder ihres Tablets dann eine Maschine vor sich haben mit Tasten, auf die man draufschlägt und dann kommt ein Hebel hoch, dann geht die Walze hin und her. Wie gehen die damit um? Ist das für die was Exotisches, was Neues auch, was Interessantes?
Ja, das ist wirklich faszinierend. Also man merkt rein von ihrer Haltung her auch, wie die Augen, ich sage jetzt mal, glänzen und sie sollen sich so einer Maschine rantasten. Schon mal, ja, wie kriege ich jetzt das Papier da irgendwo rein? Ja, das ist schon mal die erste Herausforderung oder Hürde. Aber da hilft man natürlich und dann ist es für sie absolut faszinierend. Hey, da drückt man und da sieht man ja, was man schreibt. Das ist ja sowas von toll. Und das ist mal so das Erste, das man feststellt und dann einfach auch eine Generation, die eine viel kleinere Aufmerksamkeitsspanne hat, irgendwo dann dazu ermutigen, jetzt mal dran zu bleiben, jetzt mal irgendwo etwas, ein Wort, ein Satz zu schreiben, vielleicht einen ganzen Text, damit ihnen dran zu bleiben. Also das ist sehr faszinierend. Ich erlebe, dass sie sehr, sehr offen sind und auch fasziniert sind.
Wenn man einen Fehler macht beim Schreibmaschinenschreiben, hat man entweder ein Tippex zur Hand, aber es gibt keine Löschtaste. Wie gehen denn Ihre Schüler und Ihre Kandidaten und Seminaristen damit um, wenn man plötzlich ein Medium hat, was nicht so slick ist, wie es ein Computer ist?
Das ist eine gute Frage, weil vielleicht muss ich sagen, ich verwende die sogenannten mechanischen Schreibmaschinen. Habe auch elektrische, aber ich benutze jetzt nicht die elektronischen, die dann Korrekturtasten hatten, sondern die klassischen Maschinen so aus den 50, 60, 70er Jahren. Die haben keine Korrekturtasten. Ja, weil wir das ja spielerisch machen, ist das ja dann nicht so wild oder nicht so schlimm, wenn da mal was daneben geht und es geht viel daneben. Es braucht viel Zeit, dass sie überhaupt mal einen Satz hinkriegen. Das beginnt dann schon mal bei der Haptik. Also wir sind uns ja gewohnt, wir wissen, wir brauchen da einen gewissen Druckpunkt, wir brauchen eine gewisse Anschlagstärke, damit es überhaupt einen Abdruck gibt. Das kennen sie gar nicht. Und jetzt mit ihnen schon mal rein, dieses haptische Erlebnis zu machen, da muss man drücken, da braucht ein M einen stärkeren Druck und ein Punkt, da muss ich etwas weniger drücken. Das sind so diese faszinierenden Erlebnisse mit den Kindern. Und dann einfach auch ihre Befriedigung, wenn sie dann irgendwo einen sauberen Satz hinkriegen. Aber wie gesagt, ja, das braucht seine Zeit und braucht Übung.
Ich erinnere mich an meinen Sohn, der kann auf seinem Handy unglaublich schnell Nachrichten schreiben, halbwegs fehlerfrei sogar. Und das ist ja bei der Schreibmaschine was völlig anderes. Denkt man, wenn man auf einer Schreibmaschine hat, anders? Konzipiert man da anders die Texte? Was ist da Ihre Erfahrung?
Ja, also man sagt das auch. Man weiß, dass das Denkmuster oder dass der Denkprozess mit einer Schreibmaschine anders ist. Das sind verschiedene Aspekte. Einerseits bin ich sehr fokussiert. Ich habe wirklich jetzt nur diese Maschine vor mir, wenn ich da mal was schreibe. Ich habe nicht einen Computer, wo irgendwo und überall wieder was aufpoppt und ich nach einer Stunde irgendwo merke, eigentlich wollte ich ja einen Brief schreiben. Bei der Schreibmaschine passiert mir das nicht. Da spanne ich das Papier ein und beginne zu schreiben und ich schreibe einen Brief. Also das hat auch mit Langsamkeit und mit Fokussierung zu tun und das ist interessanterweise sehr befriedigend. Ich mache etwas, aber ich mache es richtig. Das sind so Erlebnisse, die ich beim Schreiben mit Schreibmaschinen mit den Schülern mache, dieses Fokussieren auf etwas. Wir machen das.
Das dauert auch sicher länger als nur 5 Minuten. Man sagt ja, die Aufmerksamkeitsspanne bei Jugendlichen oder überhaupt auch bei Menschen mittlerweile sei eben sehr gering. Und so eine Schreibmaschine, die verlangt Nachdenken. Man muss sich überlegen, was will ich schreiben? Man muss sich überlegen, wie schreibe ich das möglichst fehlerfrei, damit ich das nicht wieder korrigieren muss. Das ist ja fast wie ein Wechsel in eine, sagen wir, in einen Bewusstseinszustand der 70er, 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Das ist richtig, ja. Wie gesagt, der Denkprozess ist anders. Ich muss den Satz, zum Teil sogar den ganzen Abschnitt schon mal irgendwo im Kopf haben. Ich erlebe jetzt bei Schreibmaschinenkult, wie ich auch eine jüngere Klientel habe, die ganz bewusst Schreibmaschinen schreiben will. Hm. Aber ich habe mehrere Studenten, die haben gesagt, das möchte ich ganz bewusst. Eine junge Frau, die schreibt ihre Gedichte auf der Schreibmaschine. Eine junge Studentin sagt, ich möchte ganz bewusst dieses entschleunigte Schreiben erleben. Und ich merke, es macht mit meinem Denken etwas. Es macht mit mir etwas. Ich bin auch zufriedener. Und was man ja auch sagen kann, ich habe nachher ein Unikat und nicht eine Kopie. Mhm. Also das, was ich geschrieben habe, gibt es einmal. Natürlich kann ich es abschreiben, ich kann es auf den Kopierer legen, klar. Aber beim Computer schreibe ich es mal und überschreibe und so weiter. Das ist bei der Schreibmaschine nicht der Fall. Das war ja ihr Nachteil dazu mal. Und heute merkt man, nee, das ist ein Wert, dass man Unikate schreibt, man hat ein Ergebnis oder man hat ein Schriftstück einmal, das ist irgendwo, löst eine gewisse Faszination aus.
Das ist ja was ganz Seltsames, was Sie gerade gesagt haben. Sie sagen, die Schüler, die Seminaristen, die lernen zu entschleunigen. Dabei wurde die Schreibmaschine eigentlich aus dem genauen Gegenteil heraus erfunden und produziert, damit Dinge schneller gehen, damit man nicht handschriftlich etwas machen muss, eine Schrift, die manchmal vielleicht auch wie beim Geheimen Rat Goethe schwer zu entziffern ist, und dann konnte man das schnell tippen. Das ist ja fast eine Umkehrung von Werten. Erzählen Sie uns doch was über die Entwicklung der Schreibmaschine. So lange gibt es dieses Instrument, diese Maschine ja noch nicht. Warum musste die denn erfunden werden? Manchmal gibt es ja Zeiten, die warten geradezu darauf, dass bestimmte Dinge erfunden werden und wirklich werden. So war es auch mit der Schreibmaschine im 19. Jahrhundert.
Ja, ich glaube, es liegt im Wesen des Menschen zu forschen, zu entwickeln, zu entdecken, ja genau, zu optimieren. Und bei der Schreibmaschine war das so, dass mit dem Buchdruck Gutenberg 1450 hatte man plötzlich irgendwo jetzt eine Schrift, die war, ich sage jetzt mal, einheitlich. Hm. Und dann kam irgendwo mal so der Gedanke auf, dass wenn ich jetzt irgendwo ähnlich wie ein Schrifterzeugnis von Gutenberg, wenn ich jetzt so etwas individuell mit einer Maschine machen könnte, wäre das schon noch super, weil Druck war einfach Masse. Und ein weiterer Aspekt war, dass man auch sich Gedanken gemacht hat, wie haben Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben oder blind sind, um es so zu sagen, wie können wir ihnen eine Maschine konstruieren, wo sie schreiben können, weil von Hand ist das fast, war das fast nicht möglich. Das waren so Gedanken, die man da bewegt hat, und die erste, sage ich jetzt mal, Schreibmaschine als solches, 1700 Ungrad. Und da hat ein Engländer mal so ein Patent gemacht. Man hat aber nie ein Modell gefunden. Und so wirklich in Fahrt aufgenommen hat es dann so irgendwo 1850 mit ganz unterschiedlichen Modellen und Konstruktionen, hat man sich diesem Schreiben, diesem mechanischen Schreiben angenommen, bis dann irgendwo, ich sage jetzt mal ungefähr so 1860, 70, so die erste wirklich serientaugliche Maschine auf den Markt kam und dann auch in Produktion ging.
Aber das waren auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die nach solchen Maschinen im Grunde gerufen haben. Es gab immer größere Büros, die Geschäftstätigkeit weitete sich aus. Man brauchte klare Lettern, dass man so etwas auch schnell lesen konnte. Die Wirtschaft boomte. Es mussten Briefe vervielfältigt werden. Da kam die Schreibmaschine gerade recht. Wie hat die sich denn in der Wirtschaft und in Büros durchgesetzt, Mitte, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Mit der Industrialisierung genau kam wirklich auch dieses Bedürfnis auch auf, das Schreiben irgendwo zu standardisieren, dass man irgendwo auch eine gewisse Lesbarkeit hat, weil Handschriften waren unterschiedlich. Handschreiben war auch sehr mühsam. Wir hatten früher noch diese Schreibbüros, das waren eine Männerdomäne. Männer hatten geschrieben, wenn sie irgendein Schriftstück brauchten, dann gingen sie ins Schreibbüro, weil die wussten, wie man das macht, wie man das aufsetzt und so weiter. Aber wie gesagt, so lange Schriftstücke, zum Beispiel bei Verhören, so die Protokollen, das war eine mühsame Arbeit mit dem Tintenfass und Tinte nachfüllen und dann ging es wieder die Tinte aus und so weiter. Und es war auch von der Hand her, das war anstrengend, also mehrere Stunden schreiben und darum dieses Bedürfnis nach einer Maschine, wo man das ringer, schneller machen kann. Und das kam dann, wie gesagt, so 1870 auf und mit der Industrialisierung dann auch wurde diese Maschine salonfähig, obwohl sie es sehr schwer hatte. Ganz am Anfang, so die ersten Erfindungen, da hat man gesagt, ist zwar interessant, ich denke das ein Beispiel von Peter Mitterhofer. Peter Mitterhofer ist einer der Erfinder, der hat so eine Maschine entwickelt. Auf dieser Basis kann man sagen, sind dann die weiteren oder die kommenden Maschinen aufgebaut worden. Und dieser Peter Mitterhofer hat 1864 so eine Maschine entwickelt, hat die nach Wien gebracht, hat gesagt, hey, ich habe eine coole Sache entwickelt. Und die haben gesagt, ja, ist technisch spannend, aber es wird sich nie durchsetzen. Man wird nie schneller schreiben können als von Hand. So ein Beispiel, wie man das damals beurteilt hat. Sie hat es am Anfang wirklich schwer, sich durchzusetzen, genau bis man irgendwo dann den Wert erkannte und dann so irgendwo, sag jetzt mal 1900 kam so der große Durchbruch. Da wurde die Maschine salonfähig, hat man auch gemerkt, hey, es geht schneller. Genau ihre Frage, dass man sagt, ja, man kann es schneller machen, ja, hat man so gemerkt. Und ein spannender Aspekt noch, mit der Schreibmaschine kamen dann auch die Frauen mehr in die Arbeitswelt rein, weil man hat gemerkt, hey, die bedienen diese Maschinen schneller, besser, filigraner, flinker und man hat einfach gemerkt, die Frauen können das besser. Und das war so ein Tor, ein Eintritt auch in das Erwerbs-, ins Berufsleben.
Ja, das war ja auch ein Stück Emanzipation. Frauen waren nicht in der Fabrik, sondern in einem Schreibbüro, manche sogar vor einem Chefzimmer und haben darauf gewartet, Dinge abtippen zu können. Das heißt, die mussten sich auch gut anziehen, die waren angesehen. Schreibmaschine, als sie sich durchsetzte, war auch ein Stück Emanzipationsgeschichte.
Das ist korrekt. Ja, genau. Die Frauen haben auch diese Schreiber bedroht, haben sich durchgesetzt und es war eben auch vertrauensvoll. Auf Schreibmaschinen wurden natürlich dann auch Dinge geschrieben. Das durfte nicht jedermann sehen, je nachdem, in welchem Bereich dann man diese Maschinen eingesetzt hat. Das war auch ein Job, der mit Vertrauen verbunden war und Frauen konnten das offenbar sehr gut, konnten damit sehr gut umgehen, nicht nur mit der Maschine, sondern auch mit dem ganzen Umfeld und dem ganzen Setting, das mit sich brachte.
Wie war denn die Entwicklung der Schreibmaschine? Das war ja am Anfang ein ziemlicher Klotz. Dann wurden die kleiner, die Mechanik wurde weiter verfeinert. Das heißt, da haben auch ganz viele Erfinder haben dann gesehen, im Prinzip ist das eine schlaue Erfindung, die lässt sich aber verbessern. Wie sahen denn die Verbesserungen aus und wie kam es dann von einer kleinen Manufakturherstellung eben in große Fabriken, die nichts anderes machten, als Schreibmaschinen herzustellen?
Muss ich das so vorstellen, es gab ja nicht irgendein Modell, an dem man sich orientieren konnte. Die haben ja alle auf der grünen Wiese damit begonnen. Und da gibt es ganz, ganz spezielle Konstruktionen. Da gibt's Typen und Maschinen, man kann das in den Museen betrachten. Naja, damit kann man schreiben, aber damit ist man wirklich nicht schneller. So. Und dann gab's irgendwelche unterschiedliche Anfahrtswege. Die einen haben das über sogenannte Typenzylinder gemacht. Die anderen haben das mit so Stoßhebeln gemacht. Ganz unterschiedliche Anfahrtswege. Und durchgesetzt hat sich dann, so wie gesagt, irgendwo 1870, genau das, was dieser Peter Mitterhofer entwickelt hat. Das war nicht seine Entwicklung, seine Maschine ging nie in Serie, aber basierend auf seiner Erfindung, diese Hebel, die haben sich eigentlich durchgesetzt. Hm. Und das war dann so der Klassiker, dann wurde das immer verfeinert. So Remington waren so die Leader, die hatten das in Mengen hergestellt und dann auch verfeinert. Man muss sich auch vorstellen, so diese Tastatur, die wir heute kennen, das kannte man damals ja noch gar nicht. Dass es so eine Tastatur ist, ja, irgendwie muss man diese Ziffern aufs Papier bringen. Ja, wie mache ich das? Da hat es dann zum Beispiel sogenannte Volltastaturen gegeben. Also da hatten sie keine Umschaltung zwischen Groß und Klein, die wir das heute ja noch kennen. Also da war wirklich für Groß und Klein je eine Taste, kannst du fast unmöglich schreiben. Dann gab es irgendwelche Maschinen, die hatten auch nicht diese Anordnung, wie wir sie heute haben. Vielleicht kommen wir darauf dann noch zu sprechen, warum die Anordnung so ist, wie sie heute ist. Und irgendwo muss sich das mal durchsetzen, also technisch, wie aber dann auch von der Bedienung her.
Sie haben die Marke Remington erwähnt, das ist eine amerikanische Marke. Die Amerikaner sind ja, was Neuerungen betrifft, waren die ja immer schon sehr fit und sehr schnell und haben die Möglichkeiten erkannt. Es gab auch in Europa große Erfindungen, punkto Schreibmaschine, die Triumph Adlerwerke zum Beispiel. Wie hat sich diese Industrie in Europa, in England, in Deutschland, in der Schweiz entwickelt und welchen Stellenwert hatte die?
Ja, wie gesagt, die Amerikaner waren so die Ersten. Ich spreche jetzt von der Massenproduktion. Mhm. Das war, wie gesagt, Scholes, Yost, Densmore, wie die hießen, Remington, dann auch Underwood. Gibt es auch ganz galatte Geschichten, wie es zu Underwood kam. Aber dann kamen auch die Europäer ziemlich schnell nach. Das waren dann die Triumph Adler Werke. Da gibt es dann die deutschen Produkte, wie zum Beispiel Olympia. Wir hatten Mercedes, war so. Dann haben wir die Continental, ganz eine tolle, gute Maschine, die AEGs, die sogenannten Minions, ein ganz spezieller Maschinentyp. Ja, die Deutschen haben ziemlich schnell nachgezogen und ich finde auch sehr gute Produkte gemacht.
Wissen Sie etwas darüber, wie viele Arbeitsplätze da geschaffen wurden mit diesem neuen Medium? Diese Computerindustrie zum Beispiel, die hat ja ganz viele Arbeitsplätze geschaffen. Da müsste ja bei den Schreibmaschinen müssten Farbbände hergestellt werden. Es müsste eine Industrie, die Rohmaterialien bringen. Das ist ja eine neue Entwicklung, die neue Arbeitsplätze und neue Fabrik und neue Ideen schafft.
Das ist richtig. Es war eine große Industriegeschichte. Also die Schreibmaschine, die war auch im Index der börsenkotierten Unternehmen. Das war ein Standard, bis sie dann verschwunden ist. Ich habe ein Beispiel der Olympia-Werke in Wilhelmshaven. Da in Hofhausen hatten die ja ihre Werke und die hatten in den 70er, 80er Jahren rund 17.000 Angestellte. Nur mal Olympia.
Ja.
Also, und das ist dann die Olympia, da sind doch die Zulieferbetriebe und so weiter noch nicht drin. Also, das sehen wir schon. Das war bei Olympia der zweitgrößte Arbeitgeber nebst VW, das auch noch dort oben seine Werke hat. Aber das war schon bedeutend, ja.
Die letzten Schreibmaschinen, das waren solche, die hatten schon ein Display, die waren elektrifiziert, ein Display mit 2, 3 Zeilen, dass man die Zeilen im Grunde wie in einem Computer eindrucken konnte und dann drückte man auf Go und dann schrieb sich diese Zeile. Das war aber schon der Schluss der Entwicklung. Dann sind diese Schreibmaschinen nicht mehr gebraucht worden, immer weniger benutzt worden, weil dann kam der Computer. Wie war da die technische, industrielle Entwicklung? Eine Reihe von Firmen konnten mit dieser neuen Entwicklung und der neuen Technologie schlichtweg nicht mithalten. Die sind im Mechanischen stehen geblieben. War das bei allen Unternehmen so?
Ja, das kann man fast so sagen. Ich denke, dass niemand das Tempo gesehen hat oder diese ganze Dimension dieser Umwälzung. Man kann ja sagen, wie gesagt, bis ins etwa 19. Jahrhundert schreibt der Mensch von Hand. Dann kommen wir zum mechanischen Schreiben, plus minus ab 1900 bis etwa 1980. Und da wechselt es, wie Sie es gesagt haben, da kommen so diese ersten Maschinen auf, da kann man schon mal einen Satz speichern. Das ist der Wechsel vom mechanischen zum digitalen Schreiben. Das hat angefangen mit den Schreibmaschinen, wie gesagt, die da einzelne Zeilen oder vielleicht auch Textblöcke speichern konnten. Das wurde dann aber rasch von den Computern abgelöst. Und das hat niemand so richtig gesehen. Ich habe das miterlebt. Das war genau in der Zeit, in der ich meine Lehre absolviert habe. Da gibt es Unternehmen, die sagen, ja, Computer ist eine gute Sache, neben der Maschine eine tolle Ergänzung. Aber dass der Computer mit seinen Möglichkeiten auch die ganzen Prozesse des Schreibens ganz völlig auf den Kopf stellen würde, das hat niemand so gesehen. Und die meisten haben immer noch auf Schreibmaschinen gesetzt, weil man vom schriftlichen, vom gedruckten Papier und Blatt ausging. Das hat so niemand gesehen. Das hat man auch gemerkt, dass eigentlich alle diese großen Hersteller, die sind verschwunden. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel in der Schweiz denke, die Hermes-Schreibmaschinen, also das sind die Bayer-Werke, die haben das alles irgendwo nicht gesehen. In Deutschland Olympia, Triumph Adler auch, sind heute noch, so was ich meine, noch irgendwo im Kopier-, Scan- und Print-Business tätig. Aber so diese Entwicklung hat eigentlich niemand so richtig vorausgesehen.
Baut denn heute noch jemand Schreibmaschinen? Das ist ja wie so ein Spezialgerät. Gibt es noch Schreibmaschinenbauer, Schreibmaschinenfirmen?
Also es ist so, es gibt noch elektronische Schreibmaschinen, die man noch bekommt. Es gibt zwei, drei Hersteller. Da ist man nicht so ganz so sicher. Ich habe mich wirklich mal erkundigt. Man kriegt sie noch, aber man muss dann wirklich sich schlau machen. Aber die mechanischen Maschinen, ja, die ich so finde, die mit ihren speziellen Reiz haben, also da gibt es definitiv keinen Hersteller mehr. Das macht niemand mehr. Wie gesagt, diese Tippenradmaschinen, da gibt es noch zwei, drei Hersteller, aber kleine Stückzahlen.
Sie hören im Kontrafunk die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Wir beschäftigen uns mit einer klappernden Revolution des späten 19. Jahrhunderts. Und die Revolution war dann Mitte der 50er, 60er Jahre des 20. Jahrhunderts zu Ende. Es geht um die Schreibmaschine. Und ich bespreche mich mit dem Schweizer Raphael Störchli. Er ist Gründer des Unternehmens Schreibmaschinenkult in Laufer Uwiesen in der Schweiz. Herr Störchli, gibt es Maschinen, die Sie am liebsten reparieren, wo Sie im Grunde wie ein Automechaniker das Innenleben von einem VW Käfer kennt, Sie das Innenleben von einer bestimmten Maschine eigentlich kennen und sagen, das mache ich so und dann biege ich hier ein bisschen und da habe ich da noch ein Ersatzteil und dann klappe die Maschine wieder. Gibt es da eine Lieblingsmaschine, die Sie machen?
Eigene Lieblingsmaschine als solches nicht mal unbedingt. Ich liebe es, vor allem so alte Maschinen, die so richtig verstaubt, die so richtig nicht mehr funktionieren, denen wieder neuen Schwung zu verleihen. Ich erlebe das viel, wie ich Maschine kriege, zum Beispiel gerade letztens von einem Geschäftsmann, der hat die Maschine seines Schwiegervaters aus dem Estrich irgendwo rausgeholt und hat gesagt, hey, das ist ein Erinnerungsstück, das möchten wir behalten. Das Ding war verharzt, das Ding funktionierte nicht mehr. Und das dann wieder zu zerlegen, schön zu machen, wieder funktionstüchtig zu machen, das ist eine sehr reizvolle Arbeit für mich zumindest. Und auch das Ergebnis nachher, der hat gestrahlt, hat gesagt, das ist sowas von schön. Und irgendwo ehrt es auch meinen Schwiegervater als Gründer des Unternehmens. Also das ist so der Reiz, aus etwas, das eigentlich nicht mehr funktioniert, es ihm wieder neuen Glanz zu geben, ihm wieder irgendwo auch, ich sage jetzt mal vielleicht ein hochgegriffenes Wort, wenn ich würde sagen, aber ihm irgendwo wieder einen Platz zu geben, es wieder funktionstüchtig zu machen. Und das ist nicht auf eine spezielle Maschine bezogen, sondern das liebe ich eigentlich bei fast allen Maschinen, vor allem bei den Älteren.
In der Deutschen Demokratischen Republik, der DDR, da unterlagen die Schreibmaschinen einer Kontrolle durch die Staatssicherheit. Da wurden dann von den Schreibmaschinen Schriftproben genommen, damit Flugblätter, wenn die verteilt wurden, der Autor identifiziert werden konnte anhand des Schriftbildes. Das heißt, da war Schreibmaschine in sozialistischen Staaten, die gerne auf Unterdrückung setzten, war ein revolutionäres Werkzeug, ne? Ein Stück Unabhängigkeit, um Gedanken auszudrücken, um Gedanken zu verteilen.
Das ist so, ja. Ich habe sogar solche Maschinen. Ich habe ja keine eigentliche Sammlung, aber wo Maschinen eine Geschichte haben, da nehme ich sie zu mir, weil das kann ich in den Kursen dann verwenden, das kann ich auch den Schülern zeigen. Und genauso eine Maschine habe ich, die habe ich aus der Tschechoslowakei. Und da wurden auch die Maschinen ähnlich wie in der DDR verboten, man hat die eingestampft und du musstest wirklich, wie, sagen wie eine Lizenz oder du musstest ein Okay haben, dass du eine Schreibmaschine benutzen durftest. Solche Maschinen habe ich, das war eine, die hat man dann versteckt und dann irgendwo wieder hervorgeholt, als diese Hürde gefallen war. Und anhand der Maschine, das ist, wie Sie das richtig sagen, man kann aufgrund des Schriftbildes auf die Maschine deuten, weil die sind, in Fachkreisen sehen wir das, die sind nicht immer ganz gleich. Die haben gewisse Abweichungen und da kann man ziemlich genau sagen, das Schriftstück kommt aus oder von dieser Maschine.
Das ist ja fast so ein bisschen wie Sherlock Holmes, wo man dann Erpresserbriefe untersuchen konnte und sagte, auf dieser Maschine ist dieser Erpresserbrief geschrieben worden, er ist der Täter. Woher kommt das, dass die Maschinen so leichte Unterschiede haben? Liegt das an der Mechanik oder liegt das an denjenigen, die diese Maschine bedienen, dass sie im Grunde auch ihren individuellen Kraftabdruck dort hinterlassen auf der Maschine?
Genau. Einerseits, jeder Schreiber hat eine gewisse Routine, hat dann ein gewisses Schriftbild, wie er schreibt, dass man merkt, ja, da drückt er das A weniger oder wie auch immer. Und die Maschinen selber, das sind ja aufgelötete Tippen. Das ist natürlich sehr genau. Also wir sprechen da von Hundertstel Millimeter. Aber in der Zeit und durch das, dass die Tippen manchmal auch aufeinander schlagen oder vielleicht mal ein Tipp auch eine Beschädigung bekommt, kann man gewisse Rückschlüsse ziehen und merkt man, ah, da ist zum Beispiel irgendwo der I oder das W oder was auch immer, hat eine andere Höhe oder ist leicht schräg. Also das kann man wirklich genau der Maschine zuordnen. Schwieriger wird es natürlich dann bei Maschinen wie zum Beispiel einer Kugelkopfschreibmaschine, die ein ganz genaues Schriftbild haben. Da wäre ich jetzt nicht so sicher, ob man hier das Schriftbild der Maschine zuordnen kann. Aber bei der mechanischen Maschine, da ist das sehr gut möglich.
Diese Schreibmaschinen, die Sie haben, die Sie reparieren, wie teuer ist das etwa, so eine Maschine general überholen zu lassen, die zu entharzen, neue Farbbänder einzusetzen, vielleicht auch diese wattierte Rolle, auf der das Papier eingezogen wird, auf der das Papier dann anliegt, die zu ersetzen? Ist es denn da schwierig, auch solche Materialien zu finden? Also einmal, mit wie viel muss ich rechnen, wenn ich Ihnen die Maschine meiner Großmutter brächte? Und wie schwierig ist es für Sie, bestimmte Ersatzteile zu bekommen? Oder lässt sich alles irgendwie händisch nacharbeiten und wiederherstellen?
Grundsätzlich bei mechanischen Maschinen, ich sage jetzt mal, ist fast alles möglich. Fast alles, weil dann stellen wir das Teil halt auf der Drehbank her oder improvisieren irgendwas. Es ist praktisch alles möglich, wenn nicht gerade ein Rahmen gebrochen ist oder man irgendwo sagen muss, es macht jetzt einfach keinen Sinn mehr, weil die Maschine vom Typ ja vielleicht gar keinen besonderen Wert hat und so. Grundsätzlich kann man sagen, ist fast alles möglich. Was die Kosten betrifft, ich unterscheide jetzt in meinem Unternehmen von folgenden Möglichkeiten. Ich sage, wir machen eine Maschine schreibfähig. Also jemand sagt, ja, ich möchte einfach, dass man wieder mit der einigermaßen schreiben kann, aber da werden keine Briefe mehr geschrieben. Aber wenn jemand da mal Freude hat, kann er was tippen. Das ist eine Möglichkeit, machen, was ist schreibfähig. Oder jemand sagt, nee, die geht nur in die Vitrine, dann sagen wir, okay, dann machen wir vor allem das Optische, dann schauen wir, dass das alles poliert wird, dass Teile, die vielleicht irgendwo auch einen gewissen Geruch verbreiten, die nehmen wir raus. So. Oder dann gibt es dann auch das, dass jemand sagt, nee, ich möchte die wirklich wieder ganz sauber haben, ich möchte, dass man damit schreiben kann. Und dann muss man genauer rangehen. Dann wird die Maschine zerlegt, dann werden auch die Gummiteile, das ist das, was eigentlich über die Jahre spröde geworden ist, die werden ausgebaut und die werden neu überzogen. Da gibt es einen Fachbetrieb und da habe ich meine Lieferanten, die mir das machen in wirklich in Top-Qualität, sodass diese, wie gesagt, diese Gummiteile, die sehr wichtig sind, also es geht da konkret um die Schreibwalze, also da, wo das Papier auch geführt wird, weil das ist, wie gesagt, wenn der Kautschuk, der Gummi über die Jahre hart geworden ist, das kann man nicht reparieren, das muss man neu überziehen. Und darum bewegt sich das irgendwo vielleicht von 100 bis 1000 und höher, je nachdem, was der Kunde will, wie genau er das will. In meinem Fall versuche ich immer, der Maschine ihre Geschichte auch zu lassen. Das heißt, eine Maschine, die hat eine Geschichte, da hat es irgendwo einen Kratzer drin, da hat es irgendwo, ist was vielleicht etwas verbogen und so weiter. Ich möchte das, wenn immer möglich, lassen. Das ist die Geschichte der Maschine. Also eine Maschine neu lackieren und das Ganze neu verchromen und so weiter, mache ich, wenn es jemand will, aber es ist nicht so mein Ansatz, sondern man soll die Geschichte und man soll das Leben, das die Maschine gehabt hat, irgendwo auch sehen. Und wie gesagt, das geht dann von klein bis nach oben, ist das offen, je nachdem, was der Kunde wünscht. Es ist immer das, was der Kunde wünscht, das machen wir. Und es geht auch darum, die Maschine eigentlich, wenn immer möglich, so original zu belassen.
Es gibt ja sowas wie das Cabrio oder der Sportwagen unter den Schreibmaschinen. Das ist die Reiseschreibmaschine. Der rasende Reporter Egon Erwin Kirsch hatte so eine und die steht auch im Museum. Es gibt Bilder Hemingway tippend auf der Motorhaube eines Jeeps im Zweiten Weltkrieg in Frankreich. Und noch eine hübsche Geschichte, die eigentlich ohne eine Schreibmaschine gar nicht möglich gewesen wäre, weil die Schreibmaschine war die Voraussetzung für ein großes und brillantes Stück Literatur. Der amerikanische Schriftsteller Jack Kerouac, der ist 1968 gestorben, der hat auf einer Underwood-Schreibmaschine getippt und da hatte wochenlang überlegt, was er denn schreibt. Dann hat er diesen Roman fertig, On the Road hieß der, und das ist eigentlich mein Lieblingsroman. Der liest sich so flüssig. Warum liest er sich so flüssig? Jack Kerouac hat sich in den frühen 50er Jahren ein 37 Meter lange Schreibmaschinenpapierrolle selbst gebastelt, hat die eingespannt in seine Underwood-Schreibmaschine, hat sich ordentlich Wein und Alkohol geholt und tippte darauf los. Die Geschichte einer Reise von New York nach Los Angeles, quer durch Amerika on the road. Die Maschine steht mittlerweile im Museum. Die Blattrolle gibt es sogar noch. Und Jack Kerouac hat in 3 Wochen diese 37 Meter Schreibmaschinenrolle vollgetippt, on the road 1951. Und man merkt die Geschwindigkeit, mit der er tippte, die ist im Grunde im Text erfahrbar. Das ist ein Stream of Consciousness, sagt man dazu. Der hat einfach angefangen und nach 37 Metern war das fertig und der Roman war zu Ende. Und das ist ein großes Werk der Beatnik-Literatur. Da hat man ein Beispiel dafür, wie die Schreibmaschine das Denken beeinflusst und das Romanschreiben erst ermöglicht, Herr Stöchli.
Ich finde diese Geschichte absolut faszinierend und da bin ich eins mit Ihnen. Also genau diese Geschichte von Jack Kerouac zeigt eigentlich so eine gewisse Faszination und auch, ich sage mal so, dieses Spezielle, das vom Schreibmaschinenschreiben ausgeht. Jack Kerouac war ja nicht alleine. Wir haben auch zum Beispiel Friedrich Dürrenmatt. Er hat auf Hermes Baby geschrieben, das ist darum so eine Kultmaschine. Oder die Patricia Highsmith, die hat auf Olympia geschrieben und die hätten auf Computer schreiben können, zum Teil schon, dann, später. Da wollten die nicht. Das ist irgendwo dann nicht mehr ganz dasselbe. Das hat mit meinem Denken zu tun. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend, dass dieses Element einfach auch des geschriebenen, des gedruckten oder sofort gedruckten Wortes, das finde ich, hat auch anderweitig eine ganz große Bedeutung.
Merken Sie das bei Ihren Seminaren, bei Ihren Unterrichtseinheiten, die Sie geben, dass sowas Ähnliches auch, also nicht mit 37 Meter laufendes Papier, dass sowas Ähnliches auch mit Ihren Schülern passiert, dass sie sich hinsetzen und klappern vor sich hin und merken, dass ein Text entsteht und dass fließend, tippend etwas draus wird?
Das habe ich jetzt noch nicht so festgestellt. Wie gesagt, wir merken, dass wir eine Generation haben. Abgesehen muss ich sagen, ich finde, diese Generation wird ihren Weg genauso finden, wie wir ja auch. Aber es ist eine Generation, die hat eine ganz geringe Aufmerksamkeitsspanne. Und da irgendwo mal länger dran zu bleiben, ist eine große Herausforderung. Aber wie gesagt, ich habe jüngere Schreiberinnen, die das machen. Inwiefern sie da dranbleiben, kann ich noch nicht beurteilen. Was ich aber in den Seminaren eben vermittle und auch den Schülern sage, hey, es ist so wichtig, dass ihr euch bewusst seid, welche Kraft das geschriebene Wort hat. Weil wir mutieren mit den Handys zu einer oralen Kultur. Also wir haben die Sprachnachrichten, wir haben unsere WhatsApp-Nachrichten, aber das ist alles flüchtig. Das ist alles nicht fassbar, das verschwindet irgendwann. Und das sind ganz gute Diskussionen, wo ich dann auch zum Beispiel in den Seminaren sagen kann, was ist das älteste Buch, das wir haben? Und dann, klar, dann kommt die Bibel. Ja, warum haben wir die Bibel? Ja, weil irgendjemand hat mal geschrieben. Irgendjemand hat das, was er gedacht, seine Inspiration, niedergeschrieben. Und darum haben wir es. Und Papier und Tinte ist nach wie vor der sicherste Datenträger. Also sei dir bewusst, Mensch, dass du irgendwo doch Spuren hinterlässt, indem du eben wirklich Tinte oder von mir aus jetzt auch Farbbandabdrücke der Schreibmaschine auf Papier bringst. Das hat einen ganz hohen Wert. Und hier zu sensibilisieren, ist mit ein Teil der Workshops, Seminare und Idee von Schreibmaschinenkult.
Das ist ja fast so was wie meditatives Schreiben, was am Computer ja nicht geht. Das geht so leicht, da huschen die Finger über die Tastaturen und anzuschlagen, Kraft in die Finger zu nehmen, in die Handgelenke und vielleicht diesen kleinen Schalter, mit dem man Ratsch macht, dass das Ganze 1-2 Zeilen höher geht. Das ist ja in haptisches Schreiben und auch ein viel kontrollierteres Schreiben und Denken.
Ja, genau das. Also das ist das, was ich auch erlebe. Es ist eben genau dieses Fokussierte. Ich habe eine Maschine, die schreibt, damit kann ich nur schreiben. Im Gegensatz zu unseren Multigeräten, die ja alles können. Hier kann ich nur schreiben und das ist befriedigend. Ich habe das selber letztens erlebt. Ich habe einen älteren Kunden, der schreibt mir dann manchmal einen Brief und so. Und da habe ich meiner Frau gesagt, du, jetzt schreibe ich dem auch mal einen Brief, einfach zurück. Habe dann meine Schreibmaschine geholt und habe einen Brief getippt. Und mein Erlebnis nachher war, ich hatte etwa 7-mal angefangen, ich war sehr zufrieden. Ich war sehr zufrieden, habe einen Brief geschrieben. Schau mal, wie schön das jetzt ist. Schau mal, wie fast fehlerfrei und so. Und ich wurde nicht abgelenkt. Ich hatte nicht noch 7 Mails beantwortet und noch ein paar WhatsApps und noch ein YouTube und so. Ihr versteht, was ich meine. Dieses Fokussierte auf etwas gerichtet sein, das erlebe nicht nur ich als sehr befriedigend.
Das ist aber das Merkwürdige mit einem Kult. Wenn eine Schreibmaschine zu einem Kult wird, da kann man sich, so wie sie jetzt gerade klingen, wie ein Pianist sich ans Klavier setzt, kann man ein bisschen auf der Schreibmaschine vor sich hinklappern und dann kommen einem die Worte. Und am Schluss macht man das Papier, zieht man das über die Walze und sagt, das ist aber wirklich hübsch, sieht völlig anders aus als auf einem Computer. Man hat ein haptisches Erlebnis, man hat sogar sowas wie Stolz auf das Geschriebene, auf das zu Papier gebrachte.
Das ist korrekt, ja. Das erleben übrigens auch die Kinder und sagen, ich habe einen Brief geschrieben. Schau mal und so. Und dann sage ich ja und schau mal, der ist nur einmal. Den gibt es nirgends. Den gibt es jetzt nur einmal. und dann kleben wir den noch, dann stecken wir den noch in einen Briefumschlag und kleben eine Marke drauf. Erlebnisse, die die Kinder fast nicht mehr machen, aber bei ihnen eine gewisse Faszination auslösen. Im Sinne, es geht ja nicht darum, dass wir da zurückgehen. Wir müssen ja auch verstehen, wie die Zeit heute läuft und dürfen auch nicht aus der Zeit fallen. Aber dieses Bewusstsein zu schärfen, dass wir nicht die Heroes sind, sondern dass wir aufbauen auf dem, was andere vor uns gemacht haben. Zum Beispiel die Tastatur ist so ein Beispiel. Ich brauche das viel, dass ich sage, schau mal, was wir da haben. Das ist nicht unsere Erfindung. Das ist nicht unsere Weisheit. Das, was hier, diese Anordnung, das ist etwas, das viel, viel früher entstanden wurde. Das können wir anderen verdanken, die vor uns gedacht haben.
Ja, und die haben was gedacht, was ja mittlerweile auch in Computer eingegangen ist. Bei meinem Laptop sind auch oben in der Tastatur WERT. Das ist auch die Anordnung, die es auf den Schreibmaschinen gibt. Die Schreibmaschinen haben einen Teil ihres Erbes auch in die Laptops und in die Computer eingebracht.
Ganz genau. Wenn wir nämlich die Tastatur mal so betrachten, dann natürlich haben wir jetzt Funktionen und Sondertasten davon mal abgesehen, aber diese sogenannte, man sagt in Fachkreisen, die QWERTY, also QWERTY, bei den Amerikanern ist eben ein Y, wir haben das Z.
Ja.
Das hat eine Geschichte, weil ganz zu Beginn, und ich habe noch solche Maschinen bei mir, die haben eine ganz andere Anordnung. Und irgendwann hat man da mal sich auf einen Standard einigen müssen und es war vor allem Remington, die dann irgendwo so eine Tastatur-Layout, genau das, was wir haben, diese Anordnung, das ist eine ganz interessante Geschichte. Die haben einfach diese Tastatur mal so angeordnet, dass diese Hebel, die da ja bewegt werden und zur Schreibwalze geführt werden, da muss man ja auch darauf achten, dass die sich nicht verhaken. Also diejenigen, die mit Schreibmaschinen schreiben, wissen das noch, wenn die Tippenhebel verklemmen. Und die haben dann gesagt, hey, welche Tastenfolgen sind sehr häufig, kommen sehr häufig vor in den Worten, also müssen wir die auseinanderlegen. Dass nicht diese Hebel dann ständig aneinander streifen, weil sie zu nahe sind. Und das ist mit ein Grund, dass wir diese Tastaturanordnung haben, wie sie heute ist.
Gibt es eine Lieblingsschreibmaschine, die Sie haben? Also nicht eine, die Sie am liebsten reparieren, sondern einfach eine Schreibmaschine, wo Sie sagen, das hat eine schöne Ästhetik, das hat eine schöne Farbe. Die klingt auch sehr schön, wenn ich die antippe und die es auch noch haltbar. Gibt es da solche Maschinen? Ich denke, also vor dem Zeitalter der elektrischen Schreibmaschinen.
Ja, das ist irgendwo sehr faszinierend zum Schreiben, sind diese Continentals, diese Underwoods, diese Remington, so eben so um die 1900, die finde ich einfach faszinierend. Rein vom Schreibgeräusch, von der Haptik, vom Schreibwagen. Die haben eine sogenannte Wagenumschaltung. Da bewegt sich der ganze Wagen, das hört man dann auch. Und das ist irgendwo sehr faszinierend, auch vom Klang her, wie das schreibt. Vielleicht diejenigen, die Schindlers List geschaut haben, mögen sich vielleicht erinnern, wie da der Assistent des Herrn Schindler da die Listen schreiben muss.
Ja.
Und wie der Schindler sagt, noch mehr. Und man sieht, wie der tippt und tippt und tippt. Die Haptik dieser Maschine finde ich irgendwo ganz, ganz reizvoll.
Das haben Sie jetzt schön beschrieben. Sind Sie denn überrascht von dem Erfolg? Ich rede ja jetzt nicht mit jemandem, der aus Hobby ein bisschen an Schreibmaschinen rumfrickelt, sondern das ist ein richtiges Unternehmen mit einer attraktiven Internetseite, mit Angeboten an Schulungen, an Events, die Sie machen. Waren Sie da überrascht, nachdem Sie das Unternehmen gegründet hatten, dass das tatsächlich einen gewissen Erfolg und eine gewisse Nachfrage geweckt hat?
Ich war erfreut und habe gedacht, das muss irgendwo eine Faszination auslösen. Das war ich fast überzeugt und habe einfach mal sehr niederschwellig, ich sage mal so ein paar Steinchen geworfen und habe mich doch sehr gefreut, dass das im Sinne, wie ich mal mir das so ausgemalt habe, doch zu einem großen Teil aufgeht, aber dass es doch so anzieht, vor allem auch diese älteren Maschinen, da war ich schon etwas überrascht, dass da eine Nachfrage da ist, dass Menschen so ein Interesse haben und dass das irgendwo auch so eine Bedeutung hat. Also wie gesagt, so eine Maschine wieder irgendwo zu neuem Glanz zu verleihen. Und was mich auch fasziniert hat, wie eben gerade auch ein jüngeres Publikum anspricht. ich verkaufe ja Maschinen. Ich habe ja gesagt vorhin, man kann die gar nicht mehr kaufen, die mechanischen. Und so ist eines meiner Angebote, dass ich einfach Maschinen, von denen ich weiß, dass sie sehr gut sind, wo ich auch die Ersatzteile habe, dass ich die wirklich komplett aufbereite. Mit Garantie. Und das ist eine Nachfrage da. Die gehen wirklich ganz gut weg, obwohl ich das ja noch nicht im großen Stil bewerbe. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, dass das doch so eine Nachfrage hat. Das hat mich sehr angenehm überrascht.
Gibt es denn sowas wie eine blaue Mauritius, fällt mir jetzt nur ein, unter den Schreibmaschinen, eine Schreibmaschine, die halt sehr wertvoll oder sehr gesucht ist? Gibt es denn sowas?
Es gibt natürlich in den Sammlerkreisen diese speziellen Modelle, also diese ganz alten ersten Maschinen, die fast nicht mehr erhältlich sind, aber das meistens dann eher so sammlerspezifisch. Also ich sage jetzt mal, Personen, die jetzt nicht so sie mit der Materie vertraut sind, denen sagt irgendwo so eine Scholz-Klitten-Maschine oder so eine Malling-Hansen, also Spezialmaschine, die geht zu utopischen Preisen, das sagt denen nichts. Das sagt den Versierten, den Sammlern etwas. Aber ich möchte ja bewusst mit Schreibmaschinenkult nicht die Sammlerkreise bespielen, weil die sind eh schon angefressen. Ich möchte, dass irgendwo dieses Kulturgut auch zu Menschen tragen, ja genau, die vielleicht nicht so diesen Bezug zu diesen Apparaten und Geräten haben.
Herr Storchel, wir haben jetzt eine Stunde lang auch Gedanken bewegt. Wir haben über das Schreiben gesprochen, was das Schreiben mit den Menschen macht und wie Literatur entsteht und wie Sie Schreibmaschinen reparieren und wieder gangbar machen. Die Schreibmaschine, die manuelle Dampfmaschine des 19. und 20. Jahrhunderts, das war unser Thema bei Wirtschaft und Gesellschaft. Ich habe gesprochen mit dem Schweizer Unternehmer, dem Gründer der Firma Schreibmaschinenkult, die ist in Laufer-Uhwiesen in der Schweiz, mit Raphael Storchli. Herr Storchli, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Was wünschen Sie sich, wie diese Schreibmaschinenkult wieder weitergehen soll?
Ich wünsche mir, dass dieses Bewusstsein für das Geschenk des Schreibens irgendwo geweckt werden kann. Dass man also mit Schreibmaschinenkult das auch gelingt, einer Generation, der ich Mut machen möchte, in ihrer Zeit zu leben, aber dass sie irgendwo verstehen kann, dass sie aufbauen auf dem, was andere gemacht haben und dass sie diesen Wert und das Geschenk, dass wir selber unsere Gedanken, also unsere Wahrnehmungen niederschreiben können, dass sie das erkennen und irgendwo auch umsetzen und ihrer Nachwelt irgendwo auch Geschriebenes hinterlassen. Wenn das mit Schreibmaschinenkult gelingt, nebst dem, dass man dieses Gut, dieses Industriegut auch irgendwo erhalten kann, dann würde mich das sehr freuen und ich würde mich auch sehr freuen, wenn es mir gelingt, auch noch irgendwo dann einen Nachfolger aufzubauen, weil ich möchte, dass das ja nicht nur ein paar Jahre hält, sondern dass das irgendwo auch eine Fortsetzung findet.
Herr Storchli, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen.
Ich danke ebenfalls, hat mir sehr Freude gemacht.